das vierte Kapitel. Der Franz, ein Schüler hochgelehrt, macht sich gar bald beliebt und wert. So hat er einstens in der Nacht beifolgendes Gedicht gemacht. Als ich so von ungefähr durch den Wald spazierte, kam ein bunter Vogel, der pfiff und quirquillierte. Was der bunte Vogel pfiff, fühle und begreif ich. Liebe ist der Inbegriff, auf das andere pfeif ich. Er schenkt Selenen, die darob gar hoch erfreut und voller Lob. Und Franz war wirklich angenehm, teils dieser halb, teils außerdem, wenn in der Küche oder Kammer ein Nagel fehlt, Franz holt den Hammer. Wenn man den Kellerraum betritt, wo's öd und dunkel, Franz geht mit. Wenn man nach dem Gemüse sah in Feld und Garten, Franz ist da. Oft ist zum Beispiel an den Stangen die Bohne schwierig zu erlangen. Franz aber fasst die Leiter an, dass Lenchen ja nicht fallen kann. Und ist sie dann da oben fertig? Franz ist zur Hilfe gegenwärtig. Kurzum, es sei nun, was es sei, der Vetter Franz ist gern dabei. Ist er indessen ganz in Sonderheit, voll Scherz und voll Lustbarkeit. Schau, schau, da schlüpft und hüpft im Grün ein Frosch herum. Gleich heilt er ihn und setzt ihn heimlich nackt und bloß in Nolte seine Tabakdose. Wie nun der sanfte Onkel Nolte sich eine Prise schöpfen wollte, hucks da, mit einem Satze saß der Frosch an Nolten seiner Nase. Patsch, springt er in die Tasse gar, worin noch schöner Kaffee war. Schlupp, sitzt er in der Butterbämme, ein kleines Weilchen in der Klemm. Putsch, ach, der Todesschrei ist groß, er hüpft in Tantes ihren Schoß. Der Onkel ruft und zischt der Zelte, je, Hannchen, Hannchen, komme schnell. Und Hannchen schrie Furcht und Bangen, entfernt das Scheusal mit der Zange. Nun kehrt die Tante noch zum Glück ins selbstbewusste Schein zurück. Wie hat Helene da gelacht? Ach, ach, Vetter Franz, den Scherz gemacht. Eins aber war von ihm nicht schön. Man sah ihn oft bei Hannchen stehen. Doch jeder Jüngling hat wohl mal einen Hang fürs Küchenpersonal. Und sündhaft ist der Mensch im Ganzen. Wie betet Linchen dafür Franzen? Nur einer war, der heimlich grollte, das ist der ahnungsvolle Nolte. Der war auch wirklich voller Freud, als nun vorbei die Ferienzeit und Franz mit Schrecken wiederum zurück muss aufs Gymnasium. Kapitel. Und wenn er sich auch ärgern sollte, was schert mich dieser Onkel Nolte? So denkt Helene leider Gott und schreibt dem Onkel grad zum Trotz: Ach, mein geliebter Franz, dein bin ich ganz. Wie reizend schön war doch die Zeit, wie himmlisch war das Herz erfreut, als in den Schnabelbohnen drin der jemand, eine Jemandin, ich darf wohl sagen, herzlich küsste. Ach Gott, wenn das die Tante wüsste. Und ach, wie ist es hierzuland doch jetzt so schrecklich anigant. Der Onkel ist Gottlob recht dumm. Die Tante möckert so herum und beide sind so furchtbar fromm. Wenn's irgend möglich, Franz, so kommt und trockne meine Sehnsucht Träne. 10.000 Küsse von Helene. Jetzt Ziegelack, doch weh, alsbald ruft Onkel Leute donnernd, halt! Und an Helenens Nase stracks klebt das erhitzte Siegelwachs. Sechstes Kapitel. In der Kammer, still und dunkel, schläft die Tante bei dem Onkel. Mit der Angelschnur versehen, naht sich Lenchen auf den Zehen. Zupf! Schon lüftet sich die Decke zu des Onkels großem Schrecken. Zupf! Jetzt spürt die Tante auch an dem Fuß den kalten Hauch. Leute, ruft sie, lasse das! Denn das ist ein dummer Spaß. Und mit Murren und Gebrumm kehrt man beiderseits sich um. Friede herrscht im Schlafgemach. Am Morgen aber war es klar, was nachts im Rat beschlossen war. Kalt, ernst und dumpf sprach Onkel Nolte: Helene, was ich sagen wollte. Ach, schrie sie, ach, ich will es nun auch ganz gewiss nicht wieder tun. Es ist zu spät. Drum, Stantepe, pack deine Sachen. So, ade. Siebtes Kapitel. Ratsam ist und bleibt es immer für ein junges Frauenzimmer, einen Mann sich zu erwählen und womöglich zu vermählen. Erstens will es so der Brauch. Zweitens will man es selber auch. Drittens, man bedarf der Leitung und der männlichen Begleitung, weil bekanntlich manche Sachen, welche große Freude machen, Mädchen nicht allein verstehen, als da ist, ins Wirtshaus gehen. Freilich oft, wenn man auch möchte, findet sich nicht gleich der Rechte. Und derweil man so allein, sucht man sonst, dich zu zerschreuen. Achtes Kapitel. Allein, auch dieses auf die Dauer fällt doch dem Menschen ziemlich sauer. Es sei, sprach Lene heute früh, ich nehme Schmöck und Kompanie. GJC Schmöck, schon engst bereit, ist dieser halt gar hoch erfreut. Und als der Frühling kam ins Land, ward Lene Madame Schmöck genannt. Neuntes Kapitel. Es war Heidelberg, das sich erwählten als Freudenort die Neuvermählten. Wie lieblich wandelt man zu zweien zum Schloss hinauf im Sonnenschein. Ach, sieh nur mal, geliebter Schorsch, hier diese Trümmer, alt und morsch. Ja, sprach er, aber diese Hitze. Und fühle nur mal, wie ich schwitze. Alsbald so sitzt man froh im Wagen und sieht das Panorama schnelle vorüberziehen zum Hotel. Denn Spargel, Schinken, Koteletts sind doch auch mitunter mal was Netz. Psst, Kellner, stellen Sie eine kalt. Und Kellner, aber möglichst bald. Der Kellner hört des Fremden Wort, es saust der Frack, schon eilt er fort. Wie lieb und luftig perlt im Blase der Witwe Klicko in dem Glase. Gelobt seist du viel tausendmal. Helene blättert im Journal. Psst, Kellner, nochmal so eine. Helenen, ihre Uhr ist neune. Der Kellner hört des Fremden Wort, es saust der Frack, schon eilt er fort. Wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe Klicko in dem Glase. Psst, Kellner, noch so was von denen. Helene, ihre Uhr ist zehn. Schon eilt der Kellner emsig fort. Helene spricht ein ernstes Wort. Der Kellner leuchtet auf der Stiegen, der fremde Herr ist voll Vergnügen. Pitsch! Siehe da, er löscht das Licht. Plumps liegt er da und rührt sich nicht. Zehntes Kapitel. Viele Madams, die ohne Sorgen in Sicherheit und wohlgeborgen, wie denken, pa, es hat noch Zeit und bleiben ohne Frömmigkeit. Wie lobenswert ist da Helene. Helene denkt nicht so wie jene. Nein, nein, sie wandelt oft und gerne zur Kirche hin, obschon sie ferne und Jean mit demutsvollem Blick drei Schritte hinterwärts zurück, das Buch der Lieder in der Hand, folgt seiner Herrin unverwandt. Doch ist Helene nicht allein, nur auf sich selbst bedacht, oh nein, ein guter Mensch gibt gerne Acht, ob auch der andere was Böses macht, und strebt durch häufige Belehrung nach seiner Besserung und Bekehrung. Elftes Kapitel. Viel Freude macht, wie männiglich bekannt für Mann und Weib, der heilige Ehestand. Und lieblich ist es für den Frommen, der die Genehmigung dazu bekommen, wenn er sodann nach der üblichen Frist glücklicher Vater und Mutter ist. Doch manchmal ärgert man sich bloß, denn bleibt die Ehe kinderlos. Dieses erfuhr nach einiger Zeit Helene mit großer Traurigkeit. Nun wohnte da allda ein frommer Mann bei St. Peter dicht nebenan. Von Frauen und Jungfrauen weit und breit hoch gepriesen ob seiner Gelehrsamkeit. Jetzt war er freilich schon etwas kränklich. O meine Tochter, sprach er bedenklich, dieses ist ein schwierig Kapitel, da helfen allein die geistlichen Mittel. Drum, meine Beste, ist dies mein Rat. Schreite hinauf auf den steilen Pfad und folge der seligen Pilgerspur gen Chansement des Beaux de Cours. Denn dorten berühmt seit alter Zeit, steht die Wiege der Fruchtbarkeit. Und wer all da sich hin verfügt, und wer all da die Wiege gewiegt, der spüret bald nach derselbigen Fahrt, dass die Geschichte anders ward. Solches hat vor etlichen Jahren leider Gott eine fromme Jungfer erfahren, welche, indem sie bis dato in diesen Dingen nicht sattsam unterwiesen, aus Unbedacht und kindlichem Vergnügen die Wiege hat angefangen zu wiegen. Und ob sie schon nur ein wenig gewiegt, hat sie dennoch ein ganz kleines Kind gekriegt. Auch kam da ein frecher Pilgersmann, der rühret aus Vorwitz die Wiegen an. Darauf, nach etwa etlichen Wochen, nachdem er dieses verübt und verbrochen, nun, doch meine Liebe, genug für heute. Ich höre, dass es zur Metten läute. Adio und Trost sei dir beschieden, Zeuge hin in Frieden. Zwölftes Kapitel. Hoch von gnadenreicher Stelle winkt die Schenke und Kapelle. Aus dem Tale zu der Höhe, in dem seligen Gedränge, andachtsvoller Christenmenge, fühlt man froh des andern Nähe. Denn hervor, aus Herz und Munde, aus der Seele tiefstem Grunde, haucht sich warm und innig an Pilgerring und Pilgersmann. O, wie lieblich tönt der Chor, Bruder Jochen betet vor. Aber dort im Sonnenscheine geht Helene traurig heiter, sozusagen ganz alleine, denn ihr einziger Begleiter, still verklärt im Mondenglanz, ist der heilige Vetter Franz. Traulich ziehen sie heim zu zweit, als zwei gute Pilgersleut. Zehntes Kapitel. Wo kriegten wir die Kinder her, wenn Meister Klapperstorch nicht wär? Er war's, fast hätte man es nicht gedacht, dem Meister Schmöck in letzter Nacht ein kleines Zwillingspärchen schenkt und alle Welt das Rechte denkt. Es sind die Kindlein unbestritten dem Franz aus dem Gesicht geschnitten. Der hebt dann auch mit wildem Blick zu reden an. O, welches Glück! Es tönet zweifach Fleiß und Ehr. Herr Schmöck, ich gratuliere sehr. So ahnungslos wie froh erregt wird Schmöck vom Appetit bewegt. Und emsig setzt er sich zu Tische, denn heute gibt's Salat und Fische. Autsch! Eine Gräte kommt verquer und Schmöck wird blau und hustet sehr und hustet, bis ihm der Salat aus beiden Ohren fliegen tat. Bums, da erschließt den Lebenslauf. Der Jean fängt schnell die Flasche auf. Oh, sprach der Jean, es ist ein Graus. Wie schnell ist doch das Leben aus. Vierzehntes Kapitel. O Franz, spricht Helene, und sie weint. O Franz, du bist mein einziger Freund. Ja, schwört der Franz mit mildem Hauch, ich war's, ich bin's und bleib es auch. Nun, gute Nacht, schon tönt es 10, will's Gott auf bald dich wiedersehen. Die Stiegen steigt er sanft hinunter, schau, schau, die Kathi ist noch munter. Das freut den Franz, er hat nun mal einen Hang fürs Küchenpersonal. Der Jean, der heimlich näher schlich, bemerkt die Sache zorniglich, von großer Eifersucht erfüllt, hebt er die Flasche rasch und wild und krachs. Es dringt der scharfe Schlag bis tief in das Gedankenfach. Es ist aus, der Lebensfaden bricht. Helene naht, es fällt das Licht. Fünfzehntes Kapitel. Ach, wie ist der Mensch so sündig? Lene, Lene, gehe in dich. Und sie eilet tief erschüttert zu dem Schranke, Schmerz durchzittert. Fort, ihr falschgesinnten Zöpfe, Schminke und Pomadentöpfe. Fort, du Apparat der Lüste, hochgewölbtes Herzgerüste. Fort vor allem mit dem Übel dieser Lust- und Sündenstiebel, Trödelkram der Eitelkeit, fort und sei der Glut geweiht. Oh, wie lieblich sind die Schuhe demutsvoller Seelenruhe. Sieh, da geht Helenen hin, eine schlanke Büßerin. Siebzehntes Kapitel. Es ist ein Brauch von alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Nein, ruft Helene, aber nun will ich's auch ganz und ganz und ganz und ganz gewiss nicht wieder tun. Sie kniet von ferne fromm und frisch. Die Flasche steht auf dem Tisch. Ach, es lässt sich knien auch ohne Pult. Die Flasche wartet mit Geduld. Ach, man liest nicht gerne weit vom Licht. Die Flasche glänzt und rührt sich nicht. Oft liest man gern als wie genug. Die Flasche ist kein Liederbuch. Gefährlich ist des Freundes Nähe. O Lene, Lene, wehe, wehe. O sie, im seligen Nachtgewande erscheint die jüngst verstorbene Tante. Mit geisterhaftem Schmerzgetöne Helene ruft sie. O Helene! Umsonst, es fällt die Lampe um, gefüllet mit Petroleum. Und hilflos und mit Angst geweiht, verkohlt dies fromme Frauenzimmer. Hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Siebzehntes Kapitel. Draußen, wer München schrecklich grausen, Blitz, Donner, Nacht und stummes Brausen. Schon wartet an des Hauses Schlote der Unterwelt in geschwärzter Brut. Er fasst die arme Seele schnell und fährt mit ihr zum Schlund der Hölle. Hinein mit ihr, huhu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. Schluss. Als Onkel Nolte dies vernommen, war ihm sein Herz sehr beklommen. Doch als er nun genug geklagt, oh, sprach er, ich hab's gleich gesagt, das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Ah ja, da bin ich wirklich froh, denn Gott sei Dank, ich bin nicht so.